der kluge Erwachsene recht, der sagt, natürlich als Seele bei Gott, wer hat recht? Der Mann oder vielleicht doch das Mädchen? Wenn wir ehrlich sind, niemand weiß, was nach dem Tod kommt. Weder der Mann noch das Mädchen, noch du noch ich. Klar, wir haben alle Vorstellungen, wir haben alle Erwartungen, wir haben Wünsche, wir spekulieren und vermuten, es gibt zahlreiche Ansichten, teilweise sogar widersprüchliche Ansichten. Und wenn man Todesanzeigen anschaut, sieht man auch die ganz unterschiedlichen Ansichten. Und deshalb möchte ich mit euch mal einige anschauen. Die erste hatten wir schon in der Anmoderation von Roland. Er ist einfach nur umgezogen. Er wohnt nicht mehr in der Mitte der Stadt, sondern er wohnt jetzt im Friedhof, am Friedhof. Und ganz unten steht, er freut sich auch über Besuch. Andere sehen den Tod, auch da haben wir eine Anzeige, als Feierabend. Schluss. Man geht heim, zu Ende und man kann sogar gewissermaßen etwas feiern. Manche sind dann schon etwas skurril. Ein Gänseblümchen macht Bubu. Und dieses Gänseblümchen, also dieser Mensch, hat seinen Platz auf einer grünen Wiese gefunden. Da ich kleine Kinder habe, weiß ich, was Bubu bedeutet. Bubu heißt schlafen. Also diese Familie stellt sich vor, dass da jemand einfach ewig schläft. Oder was der Nächste dachte, kann man auch nur spekulieren. Vielleicht dachte er an Reinkarnation. Er ist kurz weg und gleich wieder da. Zumindest das Bild zeigt, dass es ein Spaßvogel ist. Und manche Menschen sind sogar froh über den Tod. Allerdings nicht über den eigenen, sondern den über andere. Schaut euch mal diese Anzeige an. Wirklich wahr, wirklich gefunden in einer Zeitung. Und wenn man glaubt, das ist schon ziemlich schwarz, dann guckt euch die nächste an, die ist wirklich witzig. Wie ein Meteoriteneinschlag traf uns die Nachricht über den plötzlichen Tod unseres Kegelbruders, Häuptling Silberlocke. Der Krater, den er hinterlässt, wird nie zu schließen sein. Er fehlt uns sehr, die Kegelfamilie. Und dann gibt es Anzeigen, also ich weiß nicht, was sie bedeuten. Ich habe Freunde gefragt, ich habe im Internet geforscht, ich kann es nicht erklären. Nicht auf das ewige Leben kommt es an, steht dort oben links, sondern auf die ewige Lebendigkeit. Dann wird die Momu verabschiedet, die zu ihrem großen Liefflug sich erhoben hat. Vielleicht weiß einer von euch, was es damit auf sich hat. Er möge es mir nach dem Go-Special sagen. Bei allem Humor, ich lache mich tot, unser Umgang mit dem Ende, ist der Tod aber wirklich das große Tabuthema der Zeit. Und es fällt nicht leicht, über Sterben und über Tod zu reden. Und deshalb habe ich großen Respekt, dass ihr den Weg hierher gefunden habt, dass ihr euch mit diesem Thema auseinandersetzt. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass für einige unter euch dieses Thema sie tief berührt, sie tief beschäftigt. Und wenn das so ist, dann hoffe ich, dass dieser Go Special, das, was wir hier machen, dir etwas gibt, dass es hilfreich für dich ist, dass es dir vielleicht sogar Trost gibt im Umgang mit Sterben, mit Trauer, mit Leid. Was passiert nach dem Tod? Ich finde, das ist eine der wichtigsten Fragen überhaupt, denn die Antwort auf diese Frage prägt unser Leben. Aber bevor wir über diese Frage nachdenken, müssen wir uns klar machen, dass wir uns auf rein spekulativem Gebiet befinden. Das heißt, über die Frage, was kommt nach dem Tod, kann man alles behaupten, so gut wie alles. Und keiner kann aufstehen und sagen, das stimmt nicht. Man kann sagen, das glaube ich nicht. Aber keine noch so absurde Behauptung könnte irgendwie widerlegt werden. Alle Aussagen über den Tod, was danach kommt, sind rein spekulativ und nicht zu beweisen. Übrigens auch die oft gehörte Aussage, nach dem Tod kommt nichts. Auch dafür gibt es keine Beweise. Deshalb habe ich mich auch gemeldet und gesagt, darüber predige ich, weil das eine gute Ausgangsposition ist. Ich kann erzählen, was ich für richtig halte und ihr könnt nicht sagen, das stimmt nicht. Jetzt könnte man natürlich auch einwenden und sagen, na gut, wenn man eh keine wirklich fundierte Antwort darauf geben kann, warum sollte man sich dann mit dieser Frage auseinandersetzen? Ja, du hast recht, man kann zwar sagen, du kriegst das sowieso nicht raus, aber man kann nicht sagen, hör auf, dich mit diesem Thema zu beschäftigen. Warum nicht? Weil die Frage uns zu tief angeht. Sie ist existenziell. Es gibt kaum eine Frage, die so wichtig ist, die jeden Menschen früher oder später so beschäftigt wie die Frage nach dem Tod. Der Tod ist todsicher. Für dich und für mich. Wir alle müssen sterben. Irgendwann. Und der Tod kommt nahezu immer als Katastrophe, wenn er eintritt. Und dann fragen wir uns zu Recht, was passiert mit dem Kostbarsten, was wir in diesem Leben haben und kennen, nämlich aus unserem einmaligen und unverwechselbaren Ich. Was passiert mit unserem Persönlichkeitskern? Was passiert mit unserer Seele? Der Tod ist wie ein Vorzeichen auf das Leben. Der Tod zeigt uns den Wert des Lebens. Und genau darum sollten wir uns mit der Frage beschäftigen. Und bevor ich die Frage beantworte, noch eine andere Vorbemerkung. Ich werde diese Frage als Christ beantworten. Das wird vielleicht den ein oder anderen von euch in einem Go Special nicht sonderlich verwundern, aber es ist mir wichtig, dass ihr das wisst. Ich rede als jemand, der glaubt, dass diese Welt nicht zufällig entstanden ist. Ich rede als jemand, der glaubt, dass du, dass ich, dass jeder Mensch einmalig ist und so, wie er ist, von Gott geliebt ist. Und ich glaube, dass dieser Gott in der Bibel geredet hat und heute noch redet. Und ich glaube, dass dieser Gott Jesus vom Tod auferweckt hat und dass dieser Jesus, dieser Mann aus Israel, Gottes Sohn, der einzige war, der bisher auf der Seite des Todes stand und wieder zurückgekommen ist und uns sagen kann, was auf dieser Seite des Todes ist. Von ihm haben wir Christen unser Wissen über den Tod. Und ja, es ist natürlich kein Wissen im strengen Sinne und im naturwissenschaftlichen Sinne. Aber unser Reden als Christen über den Tod ist nicht irgendwelches Spekulieren oder Stochern im Nebel, sondern wir glauben, dass die Zeugen der Bibel, dass die, die die Bibel geschrieben haben, Jesus erlebt haben, vom Geist Gottes berührt sind und wirklich wahrheitlich über den Tod, über Jesus sprechen. Deshalb ist mein erster Punkt auch, ich glaube an ein Leben nach dem Tod, weil Jesus davon gesprochen hat. Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und diese Aussage Jesus ist nicht eine Einzelstimme in der Bibel, sondern sie findet sich immer wieder. Das ganze Neue Testament dreht sich um diese Aussage. Jesus, der tot war, der gestorben ist, hat den Tod überwunden, ist auferstanden und hat dadurch für alle Menschen die Auferstehung ermöglicht. Wäre Jesus nicht auferstanden, wäre er nicht von der Seite des Todes zurückgekehrt, dann wäre Jesus ein Lügner. Dann wäre die Bibel seiner Grundlage beraubt, das Christentum ein großer Irrtum und die Kirche wäre ohne Sinn. Und Paulus, einer der Autoren des Neuen Testaments, schreibt auch genau dies. Er schreibt, ist Jesus Christus nicht von den Toten auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch unser Glaube vergeblich. An der Auferstehung Jesu Christi, am Leben nach dem Tod hängt alles. Wenn es kein Leben nach dem Tod gibt, dann ist auch Jesus tot, im Grab verfault, eben nicht auferstanden. Und wäre Jesus tot, so wären wir die erbärmlichsten Menschen überhaupt. Denn dann ist unser Leben auf Sand gebaut, auf ein Märchen, auf eine Lüge. Ein toter Jesus wäre in der Tat ein Rattenfänger. Dann wäre die Kirche ohne Sinn und ohne Verstand, der Glaube ohne Fundament. Und dann wäre es besser, wenn wir jetzt alles einpacken und nach Hause gehen und so leben, als gäbe es kein Morgen. Aber was mich überzeugt an dieser Aussage ist, hätte die Bewegung um Jesus eine solche Dynamik entwickelt, wenn alles auf einen Irrtum aufgebaut worden wäre? Hätte das Christentum als Illusion die Kraft, Millionen Menschen bis heute zu bewegen, zu trösten? Könnte Jesus als Lügner, als Betrüger wirklich Menschen begeistern und verändern? habe da meine Zweifel. Und deshalb ist das mein erster Punkt. Ich glaube an ein Leben nach dem Tod, weil Jesus davon gesprochen hat und heute Menschen noch dadurch verändert werden. Mein zweiter Punkt, ich glaube an ein Leben nach dem Tod, weil Jesus Menschen zu 180 Grad verändert hat. Ich will das kurz erklären. Jesus wurde wie ein Verbrecher ans Kreuz genagelt, er wurde verspottet, er wurde gefoltert, er wurde getötet. Sein Leichnam wurde vom Kreuz abgenommen und in eine Grabhöhle gelegt. Und die Anhänger, die alles auf Jesus gesetzt haben, waren entsetzt. Sie waren verzweifelt, sie waren desillusioniert. All ihre Hoffnungen, all ihre Sehnsüchte und Wünsche, die sie in diesen Mann gesetzt haben, waren mit seinem Tod zerstört. Und man merkte, alles, was Jesus prophezeit hat, er wird siegen, er wird den Tod überwunden, waren leere Worte in diesem Moment. Er ist gestorben, er ist gescheitert, er hat nicht gesiegt. Niemand hat am Kreuz eingegriffen, ihn runtergeholt und gesagt, er lebt. Er war tot. Und die Jünger, die sich Jesus anvertraut hatten, die alles haben stehen und liegen gelassen, um mit Jesus durch Israel zu ziehen, waren, so berichtet es uns die Bibel, entsetzt, enttäuscht, verzweifelt. Denn ihr Glaube und ihr Vertrauen war zerstört mit dem Tod Jesu. Ein Bild des Jammers gaben sie ab. Sie waren geflohen. Manche waren schon auf dem Weg wieder zurück in ihr altes Leben. Andere verbarrikadierten sich, versteckten sich. Die Bibel ist da ganz ehrlich und beschreibt, wie die Jünger hoffnungslos waren. 3 Tage später waren plötzlich diese Männer und Frauen ganz anders. Aus diesem verängstigten, enttäuschten Haufen Menschen wurden plötzlich 180-Grad-Wendung, mutige Verkünder des Glaubens. Dieselben Menschen, die eben noch geweint hatten, noch verzagt, verbittert waren, erzählten plötzlich mutig, freudestrahlend, hochmotivierend und total überzeugend davon, dass dieser Mann, der am Kreuz gestorben ist und begraben wurde, jetzt plötzlich lebt. Dass sie ihm begegnet sind, dass er lebt bis in alle Ewigkeit. Aus Angsthasen wurden Verkünder des Glaubens, mutige Zeugen Christi. Die, und das ist wichtig und das überzeugt mich, die Spott, die Verfolgung und die den Tod auf sich nahmen. Irgendwas muss nach 3 Tagen passiert sein, dass diese Menschen, die verzweifelt waren, plötzlich mutig von Jesus, der lebt, erzählen. Und ich glaube, der Grund ist die Auferstehung, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferweckt wurde. Und das ist das Entscheidende. Er ist nicht irgendwie halbtot oder komatös oder ohnmächtig begraben worden und wiederbelebt worden. Er ist auch nicht zurückgekehrt in sein altes Leben. Dann wäre das alles nur ein Schauspiel gewesen. Er hätte weitergelebt, umringt von seinen Jüngern und wäre dann irgendwann gepflegt im Altenheim zum treuen Heiland endgültig gestorben. So nicht. Sondern er ist wirklich tot gewesen und tatsächlich auferstanden. Wie gesagt, ich glaube das, weil die Jünger, die Nachfolger, die Freunde von Jesus so eine radikale Umkehr in ihrem Leben vollzogen haben. Diese Kehrtwende, dieser Stimmungsumschwung, der ist nicht ein naturwissenschaftlicher Beweis, aber ich denke ein ganz, ganz starkes Indiz. Denn die 12 Nachfolger Jesu, die 12 Jünger nahmen den Tod in Kauf. Von den 12 Jüngern starben 11 den Märtyrertod, und einer starb in der Verbannung auf einer einsamen Insel. Und das ist die Frage, stirbt man für eine selbst erfundene Lüge? Das mit Jesus stimmt gar nicht, aber wir erzählen das, damit wir bewundert werden. Spätestens, wenn das Schwert dir auf deinen Kopf zuschwingst, wirst du doch nicht für eine Lüge sterben. Dann wirst du doch sagen, sorry, wir haben euch reingelegt, wir sind Lügner und Betrüger, aber bitte lasst mich am Leben. Man stirbt nicht für eine selbst inszenierte, selbst erfundene Lüge. Man nimmt so etwas nur in Kauf, wenn man wirklich von etwas hundertprozentig überzeugt ist. Und auch das ist wichtig. Man muss wissen, bei den großen Christenverfolgungen im alten Rom haben die Römer den Christen immer die Möglichkeit gegeben, zu widersprechen, Jesus Christus abzuschwören. Bevor man hingerichtet wurde, hatte man die Frage, schwöre diesem Gott ab und du wirst leben, du bist frei. Und Tausende, Zehntausende Christen haben gesagt, ich werde nicht abschwören, auch wenn ich hier und jetzt sterbe. Denn Jesus ist auferstanden und er lebt. Und eine kleine andere Nebenbemerkung, dieser kleine versprengte Haufen, der sich anfangs um Jesus sammelte, gründete plötzlich in der ganzen bekannten Welt Gemeinden. Sie hatten Zulauf von Menschen, die aus anderen religiösen Kontexten und Kulturen kamen. Ganz ohne Geld, ganz ohne Management-Seminare, sondern einfach, weil sie so überzeugend erzählen konnten von diesem auferstandenen Jesus Christus. Das ist für mich der zweite Grund, dass Menschen sich so radikal verändert haben und dafür sogar den Tod in Kauf genommen haben. Und mein dritter Punkt, ich glaube an ein Leben nach dem Tod, weil wir Menschen eine Ahnung davon haben. Natürlich gibt es Menschen, die nicht daran glauben, aber der weitaus größere Teil der Menschheit glaubt, es geht nach dem Tod irgendwie weiter. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Und selbst nicht religiöse Menschen, die vieles verneinen, glauben oftmals auch, doch nach dem Tod muss es irgendwie weitergehen. Und woran liegt das? Ich vermute, weil wir Menschen tief im Innern eine Ahnung haben, dass es da noch etwas geben muss. Denn jede Religion beschäftigt sich mit dieser existenziellen Frage, was kommt nach dem Tod? Egal aus welcher Kultur, egal aus welcher Zeitepoche. Und diese Frage lässt die Menschheit nicht in Ruhe und vielleicht ist das ein Hinweis darauf, so nennen es Forscher, dass es eine allumfassende weltweite Ahnung, eine Art unbewusstes kollektives Gedächtnis gibt, das dies weiß, dass etwas nach dem Tod noch passieren muss. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Sterbenden bis zum Tod begleitet hat. Ich als Pfarrer habe das schon mehrfach erlebt, aufgrund meines Berufes natürlich. Und was für mich immer wieder erstaunlich ist, der Moment des Sterbens ist für den Sterbenden keine Qual, kein Leiden, sondern die meisten Sterbenden, die ich begleitet habe, sterben ruhig, gelassen, manche sogar mit einem letzten Lächeln beim letzten Atemzug. Ich kann es nicht erklären, ich kann es nur beschreiben, aber es ist total paradox. Die Grenze des Todes, die vielen von uns Angst macht, macht den Sterbenden, die kurz davor sind und übertreten in diese andere Existenz, keine Angst mehr. Sie sterben oft mit totaler Ruhe und Frieden. Selbst diejenigen, die lange gegen ihre Krankheit und gegen das Sterben rebelliert und gekämpft haben. Ich habe jetzt vorgestern einen engen Bekannten beerdigen müssen. Und die Familie hat mir erzählt, dass er immer gekämpft hat gegen die Medikamente, gegen die Schmerzmittel, gegen das im Bett liegen, gegen das im Krankenhaus sein. Die ganze Zeit gekämpft, Widerstand gegeben. Er widersetzte sich. Was war am Ende? Die letzten Minuten. Die Familie sagte es von sich aus. Sie sagte, ganz am Ende, als wir alle wussten, das werden die letzten Atemzüge sein, wurde er plötzlich ruhig, friedlich, total gelassen. Und er verspürte einen tiefen Frieden in sich. Und die Familie erzählte mir, der letzte Atemzug wirkte so, als ob der Odem, die Lebensenergie voller Gelassenheit und tiefem Frieden ein letztes Mal hinausgepustet wird aus diesem Sterbenden. Lächelte dieser Mann nur, weil jetzt endlich das Leiden ein Ende hat? Diese Familie erzählte mir, und ich glaube das auch, dass dieser Mann am Ende lächelte und gelassen war, weil er spürte, dass mit dem irdischen Tod eben nicht alles aus ist, sondern dass der Tod die Tür zum ewigen Leben bei Gott ist. Warum weinen Sterbende nie? Das haben Wissenschaftler untersucht. Sterbende weinen nicht. Warum? Vielleicht, weil im letzten Moment, im letzten Atemzug diese Ahnung da ist, es ist nicht aus. Der Tod ist kein Schlusspunkt, sondern ein Doppelpunkt. Es ist nicht das Ende, sondern der Beginn etwas Neuen in einer anderen Welt. Und auch die Menschen, die ja Nahtoderfahrungen hatten, berichten nicht von nichts, sondern die berichten meist, da ist ein Licht am Ende eines Tunnels, da sind strahlende Farben, irgendetwas Schönes. Und was interessant ist, die Nahtoderfahrungen haben, diese Menschen haben keine Angst mehr vor dem Tod. Weil sie irgendwie schon mal über die Grenze lunsen, gucken durften und erlebt haben, da ist etwas. Das sind meine drei Gründe, warum ich an ein Leben nach dem Tod denke, weil Jesus davon gesprochen hat, weil Menschen sich radikal verändert haben und weil wir davon eine Ahnung haben. Ja, das lässt sich alles nicht naturwissenschaftlich beweisen. Aber vielleicht können wir ja mit zwei Wahrheiten leben. Mit einer, die sich beweisen lässt und mit einer, die Mut zum Leben macht. Und damit bin ich bei meinem letzten Punkt. Wenn jemand nicht an ein Leben nach dem Tod glaubt, dann muss er ja alles, was er jemals erreichen will, in dieses Leben packen. Mit dem Tod ist ja alles ein für alle Mal vorbei. Und dann sollte man, um ein Bild von Jesus zu benutzen, nicht Schätze im Himmel sammeln. Das fordert Jesus, sammle Schätze im Himmel. Nein, dann sollte man ganz anders leben, sondern dann sollte man möglichst viele Schätze auf Erden sammeln. Wer dagegen vertraut, glaubt, hofft, dass mit dem irdischen Tod nicht alles aus ist, der geht anders mit dem Tod und der geht vor allem auch anders mit dem Leben um. Der geht getrösteter, gelassener und mutiger um. Wenn der Tod, dieses große Tabu unserer Gesellschaft, kein endgültiger Abschied mehr ist, dann können wir uns bei aller Trauer und bei allem Leid über den Verlust eines Menschen auf ein Wiedersehen mit ihm bei Gott freuen. Christen sehen sich nie zum letzten Mal. Wer an ein Leben nach dem Tod glaubt, der kann auch gelassener leben. Gelassener auf den Tod zugehen, weil wir wissen, die Tür zum ewigen Leben bei Gott steht offen. Wie gesagt, da ist keine Mauer, kein Ende, kein Schlusspunkt, sondern ein Doppelpunkt. Und davon bin ich auch überzeugt, wer an ein Leben nach dem Tod glaubt, der wird mutiger das Hier und Jetzt genießen. Wenn mein Leben hier und jetzt Konsequenzen für die Ewigkeit hat, dann werde ich rechtzeitig hier in meinem Leben auf dieser Erde auf die Ewigkeit hin ausrichten. Dann muss ich plötzlich nicht mehr alles um mich drehen, um meine Befriedigung. Dann muss ich nicht alles in meine 70, 80 oder 90 Jahre packen, sondern dann kann ich, so wie es Jesus fordert, nicht Schätze auf Erden sammeln, sondern Schätze im Himmel sammeln. Getrösteter, gelassener, mutiger durchs Leben gehen. Das ist, finde ich, ein guter Umgang mit dem Tod, so wie es in der Bibel heißt. Wir wollen euch nicht im Unklaren lassen, liebe Brüder und Schwestern, wie es mit denen aus eurer Gemeinde steht, die schon gestorben sind. Ihr braucht nicht traurig zu sein wie die übrigen Menschen, die keine Hoffnung haben. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Und ebenso gewiss wird Gott auch die Verstorbenen durch Jesus und mit ihm zusammen zum ewigen Leben führen. Oder wie es jemand mit einem Graffiti an einen Brückenpfeiler geschrieben hat, You can never be too dead for resurrection. Für die Auferstehung kann man nie zu tot sein. Danke fürs Zuhören.
Ich erkläre kurz die Spielregeln von dem Kreuzverhör. Wir haben die Fragen, werden die stellen und Carsten hat genau eine Minute Zeit zum Antworten. Unten sitzt schon mit großer Vorfreude der unerbittliche Gong. Ja, ich würde sagen, wir starten.
Eine Frage geht in diese Richtung. Die 12 Jünger starben als Märtyrer. Hier gibt es Showgottesdienst und sogar in der Passionszeit Süßigkeiten am Eingang. Ist das die gleiche Religion?
Das ist die gleiche Religion, natürlich. So wie die Märtyrer sich auf Jesus berufen, berufen wir uns auch aus Jesus. Und das ist der Grund, warum wir Go Special feiern. Klar. Nur es ist ein Gottesdienst für Menschen, die wenig von Kirche wissen, wenig von Kirche kennen, die vielleicht lange nicht in einem Gottesdienst waren. Und ob die Süßigkeit, die man isst oder nicht, ist in der Passionszeit alles entscheidend ist, möchte ich bezweifeln. Und deshalb wollen wir hier ein einladendes Programm machen. Dazu gehören dann auch Süßigkeiten.
Genau, für manche sind das, ja, ich finde, das ist ein Applaus wert, genau. Für viele sind Süßigkeiten Schätze. Hier fragt jemand, was macht Schätze im Himmel wertvoller als Schätze auf Erden?
Wenn man 70 Jahre Erdleben gegen die Ewigkeit aufwiegt, dann ist das sehr wenig im Gegensatz zu sehr, sehr viel. Und ich glaube, ja, man kann auch Schätze auf Erden sammeln. Also ich wohne auch nicht in einer Hütte, sondern in einem Haus und fahre auch gern ein schnelles Auto. Aber es ist nicht alles, sondern ich glaube, man sollte schon mit dieser Perspektive Ewigkeit leben und Schätze im Himmel sammeln, heißt für mich, so zu leben, wie es Gott von mir fordert. Und eben nicht nur auf mich zu schauen, sondern auch auf diese Welt, auf mein Umfeld und dort Gottes Willen, so gut es mir gelingt, zu leben.
Mit den Schätzen der Ewigkeit, da hat Thomas, glaube ich, eine Frage, die so ein bisschen in die Richtung gehen könnte.
Ein bisschen. Das ist eine schwierige Frage. Was würdest du jemandem sagen, der nicht mehr lange lebt, der aber kein Christ ist? Was kann man ihm sagen? Sollte man ihn etwas fragen?
Ja, Ratschläge sind ja auch Schläge. Ich glaube, ich würde ihn begleiten. Und das Gespräch mit ihm suchen, für ihn beten, vielleicht nicht, wenn er da ist, wenn er das nicht will. Ich würde es ihm anbieten, aber ich würde auch seinen Willen respektieren. Und letztlich, auch das sagt die Bibel, das sagt Gott, schaffen nicht wir Glauben, sondern Gott selbst schafft Glauben und wir können dafür Möglichkeiten erschaffen, aber letztlich ist es das Wirken von Gott. Und ja, ich hoffe, dass irgendwie er vielleicht noch hier Ja zu Gott sagt, wenn nicht, vielleicht in der Ewigkeit.
Das mit der Hoffnung ist ja ein schwieriges Thema. Hier fragt jemand, und ich glaube, es geht ganz vielen hier heute so, was soll ich machen, wenn ich Angst vor dem Tod habe? Wie bekomme ich Sicherheit über das, was mit mir nach dem Tod passiert?
Ich möchte antworten mit einer klugen Frau, Ilse Liebetanz, die auch gesagt hat, sie würde gerne antworten, ich habe keine Angst. Und sie wünscht es sich, was macht man gegen Angst? Man kann Angst nicht abstellen, auch vom Kopf her nicht, sondern man kann sich dafür öffnen, vielleicht Gott bitten, dass er Trost gibt, dass er Kraft gibt. Aber dieser letzte, schwerste Weg ist schwer und sicherlich auch angstbehaftet. Und ich wünsche mir, genauso wie Sie es gesagt haben, dass wenn meine letzte Stunde geschlagen ist, dass ich getrost, gelassen und mutig diesem Ende entgegenblicken kann. Aber es ist mein Wunsch. Die Garantie habe auch ich nicht. Ich bin gespannt. Ich hoffe es.
Wir haben eben im Eingangsvideo ein paar Erklärungen gehört und gesehen, was mit der Seele passiert nach dem Tod. Jetzt gibt es hier jemand, der möchte die Frage an den Pfarrer stellen, was passiert denn nun wirklich mit der Seele?
Wirklich? Wie gesagt, das ist alles nicht zu beweisen, sondern Ansichtssache. Also die Bibel sagt, du lebst nach dem Tod weiter. Und was interessant ist, was viele nicht wissen, nicht nur deine Seele lebt weiter, sondern du wirst leibhaftig auferstehen. Vielleicht nicht mit dem Körper, den ich hier habe, aber trotzdem irgendwie erkennbar. Und ich kann auch in Kommunikation treten mit anderen Verstorbenen, die bei Gott sind. Ich glaube, die Seele ist eine Beschreibung für das, was uns ausmacht. Uns macht nicht der Körper alleine aus und unsere Ansichten, sondern irgendwie dieses tief Innere, die Persönlichkeitskern. Und das finde ich tröstlich zu wissen, dass auch wenn mein Körper verfällt, dass wenn ich hier weg bin und nur noch Fotos vielleicht von mir zeugen, dass dort trotzdem dieses, was mein Wesen, mein Ich ausmacht, bei Gott weiterlebt. Philosophische Frage.
Dann ist vielleicht das nächste ein ganz klein bisschen einfacher, der Handschrift nach zu erkennen. Und ich freue mich immer wieder, wenn hier auch Kinder und Jugendliche mit dabei sind, wenn wir hier mit Go Special im Kino sind. Zwei Dinge, die den Kindern auf der Seele liegen. Was passiert mit den Verbrechern? Kommen die in den Himmel und muss ich sterben, wenn ich meine Hausaufgaben nicht mache?
Ich beantworte erst die leichte Frage, nämlich die nach dem Verbrecher und dann die schwere mit den Hausaufgaben. Wir hatten vor 2 Jahren ein Go Special zum Thema Himmel und Hölle und da genau darum ging es. Was passiert mit denen, die so leben, dass man nichts Gutes an einem Menschen lässt, also nicht nur Verbrecher, sondern Beispiel Adolf Hitler. Ich habe damals auch gepredigt und habe geantwortet, ich glaube, jeder Mensch hat vor Gott die Möglichkeit, Ja zu ihm zu sagen oder Nein. Egal, ob er nach unseren Maßstäben ein gutes Leben hier auf Erden gelebt hat oder der schlimmste Verbrecher überhaupt war. Aber ich glaube schon, dass unser Leben hier auch ein Hinweis ist auf die Ewigkeit. Und ich glaube, wenn ich hier gottlos gelebt habe, wenn ich hier immer nur nach meinem eigenen Vorteil gesucht habe, wenn ich immer meinte, alles muss ich selbst bestimmen, warum sollte ich dann, wenn ich letztlich vor Gott stehe nach meinem Tod, plötzlich sagen, und jetzt vertraue ich mich dir an? Ich glaube, jedes Nein hier auf Erden gegenüber Gott, alles, was mich hier auf Erden weit weg von Gott bringt, manifestiert meine Antwort Gott gegenüber dann im Himmel. Und wenn ich hier 100.000 Mal Nein gesagt habe zu ihm, warum sollte ich dann da Ja sagen? Ein großer Theologe hat mal gesagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie man Gott antwortet auf die Frage, was willst du? Entweder dein Wille geschehe, Gottes Wille geschehe oder mein Wille geschehe. Und ich wünsche, dass man dann den Mut hat, zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Gott, mach du das, was du für richtig hältst. Die Frage mit den Hausaufgaben. Also ganz klar, Hausaufgaben sind wichtig und die solltest du machen. Ob du stirbst, wenn du sie nicht machst, ich würde es nicht auf einen Versuch ankommen lassen, sondern mache deine Hausaufgaben treu und ordentlich.
Sehr schön. Und das sind die Worte eines klugen Pfarrers. Danke. Wunderbar. Ich möchte schließen mit einem Dank, der wiederum von einer klugen Frau nur kommen kann hier im Saal. Ich habe keine Frage zum Prediger, sondern möchte ihm danken für seine Worte. So klar, deutlich und tiefgehend. Ich möchte dir danken für deine klaren, deutlichen und ehrlichen Antworten.
Vielen Dank, Carsten. Das geht runter wie Balsam.
Also immer, wenn ich so einen Text auf so einer Leinwand sehe oder auf irgendeiner Wand, findet der schreit danach, mitgesungen zu werden. Oder? Ja, ich schon. Also, alle, die wollen und können, bitte ich euch jetzt aufzustehen. Klatscht in die Hände, tanzt, wenn ihr wollt.